Herzlich willkommen allerseits bei einer neuen Folge des Women in Technology Spotlight. Wir sind immer noch beim Schwerpunkt Cybersecurity und heute ist bei mir Jacqueline Berger zum wiederholten Mal. Ich freue mich, dass sie wieder Zeit für mich hat. Sie arbeitet jetzt als Data Scientist in einem Cyber Defense Center und wird heute darüber sprechen, was genau ihre Rolle ist und was sie als Data Scientist in einem Cyber Defense Center eigentlich macht. Herzlich willkommen, Jacqueline.
Hallo Ronke, danke, dass ich wieder da sein darf.
Freut mich, dass du wieder dabei bist. Gleich mal als erstes, Data Scientist bist du. Du hast ja die Ausbildung gemacht. Es gibt zwei Folgen über deinen Werdegang schon in meinem Podcast. Also für jeden, den das interessiert, der kann zurückgehen und sich anhören, wie Jacqueline zur Data Science gekommen ist. Vielleicht als erstes mal, was machst du denn als Data Scientist in einem Cyber Defense Center? Vielleicht auch noch mehr ausholen und was ist denn ein Cyber Defense Center für die, die das nicht kennen?
Also im Cyber Defense Center geht es eigentlich darum, die digitalen Assets sicherzuhalten. Das ist quasi unsere Mission. Also ich bin da in einer Bank und wir haben verschiedene Kunden, auch andere Banken. Und unser Service im Defense Center ist sozusagen, dass wir ihre Assets sicher halten. Und das machen wir, indem wir den Netzwerkverkehr überwachen und eventuell auf Anomalien auch reagieren. Das macht man in einem Security Operations Center.
Gleich mal eine Frage, was ist denn ein Asset?
Genau, also Asset ist so ein allgemeiner Begriff. Es geht einfach darum, dass wir die Systeme, ja, also ihre Maschinen, ihre Computer, ihre Server sicher halten.
Also Cyber Defense, das klingt ja schon sehr martialisch, das klingt ja schon so nach, also Verteidigung, Defense, Verteidigung. Wir haben zwar darüber gesprochen, dass man im Cyber Defense Computer und Server schützt, aber wovor eigentlich? Was für Bedrohungen gibt es denn, die man da abfangen muss? Wie schauen die aus? Wie erkennt man die denn? Du hast von Schirmen gesprochen, auf denen man sieht, was passiert, aber was sieht man denn da?
Wir schützen sie im Prinzip vor sogenannten Hackern, die versuchen, in das System einzudringen. Und das System sind in dem Fall die Computer. Und sobald ein Hacker sich sozusagen Zugriff verschafft hat, kann er dort Schaden anrichten, indem er Daten verschlüsselt, Daten stiehlt oder Dinge unbrauchbar macht, die Komponenten aber brauchen, um zu funktionieren. Ja. Also man kann sich so vorstellen, auf all diesen Maschinen, die wir überwachen, sitzt ein kleiner Agent, der uns zentral Infos zu unserem System schickt, was da alles passiert. Also einfach die Prozesse, die ablaufen, die Programme, die geöffnet wurden. Und das wird dann alles bei uns lokal gesammelt. Kann man sich so vorstellen wie einen großen Data Lake. Also diese Daten sind da alle drinnen. Und dann stellt man quasi regelmäßig Fragen in diesen Data Lake rein. Ich nenne jetzt ein Beispiel. Wurde das Passwort 5-mal wo falsch eingegeben? Und wenn das so ist, bekommen wir quasi als Rückmeldung, ja, bei der Person auf dem Computer eingeloggt als dieser User und die ganzen Hintergrundinformationen. Und das ist dann ein sogenannter Alarm, der dann beim Analysten landet und der muss dann entscheiden, ist das jetzt etwas mit einem etwas Bedenkliches oder es ist unabsichtlich quasi passiert, das System hat es hervorgehoben, aber es war nie ein Angriff dahinter, weil es könnte ja auch jemand sein, der versucht, deinen Account zu knacken. Und das ist die Aufgabe des Analysten. Also das System zeigt auf, ich nenne es mal seltsames Verhalten, anhand der Frage, die gestellt wird. Und der Analyst entscheidet dann, ob das wert ist, weiter anzusehen oder nicht und schließt es dann gegebenenfalls.
Ja, man kennt ja also Hacking auch aus dem privaten Bereich, dass jemand versucht, dein Passwort zu stehlen oder deine Bankdaten oder versucht, Geld von deinem Konto zu klauen. Ist das auch ein Teil von eurer Arbeit? Das seht ihr solche Sachen auch, wenn jemand versucht, halt irgendwie Konten zu knacken? Oder geht es da mehr um die ganze Bank selber?
Ja, genau. Also unsere Kunden sind nicht die Bankkunden, sondern die Banken. Das heißt, wenn du jetzt bei der Bank XY ein Bankkonto hast, dann schützen wir die Rechner dieser Bank, aber nicht die Bankkonten.
Verstehe. Ihr schützt also eure Kunden, die Banken davor, dass irgendwelche Leute in ihre Systeme eindringen, dort Daten zerstören, vielleicht Dinge verschlüsseln, unlesbar
Ja.
machen und dann quasi die Bank daran hindern, ihr Geschäft auszuführen. Wie kann man sich denn so den Alltag in so einem Cyber Defense Center vorstellen?
Also man kann sich das in etwa so vorstellen, wir sind in Wien in einem Büro mit in etwa 30 Leuten und wir sitzen da eigentlich mit ganz vielen anderen Abteilungen im gleichen Gebäude, sind aber etwas abgeschottet. Das heißt, man braucht eine eigene Zutrittskarte zum Beispiel, um in unser Büro zu kommen. Und was mir zum Beispiel sehr gefallen hat von Anfang an, du kommst dann in dieses Büro und an der Wand hast du riesige Monitore, wo wir dann zum Beispiel auch in Echtzeit immer erkennen, was gerade aktuell los ist, zum Beispiel, wo viel passiert. Die meisten kommen so um 8 Uhr in etwa ins Büro. Wir sind ein sehr internationales Team. Wir sprechen auch alle Englisch. Wir haben sehr viele Leute aus Rumänien, aus dem Kosovo. Da haben wir auch zwei so kleine Niederlassungen, die quasi mit uns in Wien gemeinsam arbeiten. Und dann trudeln halt so nach der Reihe die Leute ein. Dann gibt es so ein kurzes Zusammensitzen von den einzelnen Teams, wo jeder einfach sagt, was er in den nächsten Tagen an welchen Projekten er arbeiten wird. Also wir arbeiten agil. Und gegebenenfalls nutzen wir dann auch die Zeit, um zu priorisieren und zu sagen, wenn jetzt irgendwelche Aufgaben sich da quasi konkurrieren, welche muss schneller fertig werden, dann holen wir uns beim Teamlead zum Beispiel die Anweisung, was wir zuerst machen sollen. Meistens nach dem Daily geht es dann gleich mal zum Café. Also wir haben auch sehr viel persönlichen Austausch, was ich total nett finde. Und da wird dann auch selten über die Arbeit gesprochen. Da geht es dann wirklich ein bisschen mehr so um die Menschen und ich finde das total nett. Und dann geht eigentlich eh schon wieder jeder an seinen Computer, arbeitet an seinen Projekten oder manchmal natürlich auch in Teams. Wir haben so Themenschwerpunkte, wo zwei bis drei Leute dran sind, die dann auch regelmäßig zusammensitzen und an etwas arbeiten können.
Das klingt ja
Ja.
schon mal sehr kommunikativ, das finde ich gut, weil man stellt sich ja gern bei Arbeiten in der IT vor, dass man so allein vor seinem Computer sitzt und vor sich hinarbeitet. Aber das klingt ja jetzt gar nicht danach. Das klingt ja so, als ob man sich mit anderen abstimmt und und auch menschlichen Austausch hat, was sehr gut, was ich sehr schön finde. Eine Frage, was seht ihr denn jetzt auf euren Schirmen?
Ja, auf den Schirmen siehst du eigentlich in Wahrheit sehr viel Text. Also da stehen sehr viele sogenannte Logfiles und es braucht dann die Expertise des Analysten eigentlich dahinter zu erkennen, was ist normales Verhalten und was ist abnormales Verhalten. Aber am Ende des Tages sehen wir uns Text an tatsächlich von diesen Logfiles. Also man sieht
Verstehe.
jetzt nicht schon fix fertige Profile, wie man sich es vielleicht vorstellt, sondern das macht dann wirklich ein eigenes Team, das diese ganzen Informationen zusammenträgt und dann ein Profil erstellt, sozusagen, wer könnte das gewesen sein, was war die Motivation hinter dem Angriff. Da gibt es ein eigenes Team, die Threat Intelligence, die sich um das kümmert.
Und du bist ja jetzt eigentlich Data Scientist. Wie spielt denn Data Science, und vielleicht kannst du auch ein bisschen ausholen kurz, was Data Science eigentlich ist. Wie spielt denn das in Cyber Defense hinein? Warum braucht man das dort?
Also jetzt, wo wir ja ganz viel von diesem AI-Hype, sage ich jetzt mal, überall hören, Data Science ist so ein bisschen das Wort, das vorher benutzt wurde, sage ich jetzt. Ja, bei Data Science geht es eigentlich darum, aus Daten Informationen zu ziehen. Das kann man sich, ich visualisiere das immer gerne in meinen Workshops so, wenn man sich jetzt eine Excel-Tabelle vorstellt und man sieht diese Anhäufung an Zahlen an, dann hat das keine Aussage. Da steht etwas drinnen, aber wir sehen es nicht, wenn wir es anblicken. Deswegen könnten wir zum Beispiel eine Visualisierung draus machen, ja, und wenn das jetzt Einnahmen sind, dann würde man einen Trend verfolgen und sieht zum Beispiel, der steigt und man trifft eine Aktion. Also man nimmt sich aus den Daten, baut man etwas, mit dem man eine Aktion setzen kann, die dir als Person oder der Firma hilft. Und dazu gibt es einfach viele verschiedene Methoden. Visualisierung ist eine davon. Aber oft möchte man auch vielleicht dann Programme schreiben oder KIs, die bestimmte Vorhersagen zum Beispiel machen. Was, wenn das bis jetzt passiert ist, was wird später passieren? Oder wenn das ein Logfile ist, also eine Textzeile, die ist, können wir davon ausgehen, dass da etwas Schadhaftes versucht wurde, oder ist das etwas, das einfach nur normale Aktivitäten am Computer zeigt? Und
Das
da sehen wir
heißt,
auch schon da, was Data Science im SOC, also in einem Security Operations Center machen kann. Ich versuche diese Daten, die im Security Center liegen, Insights daraus zu ziehen, dass man Entscheidungen treffen kann. Und das Projekt, an dem ich beispielsweise jetzt arbeite, da geht es darum, wir haben vorgesagt, die Analysten schauen sich Text an, das sind Logfiles, und wir füttern sozusagen ein KI-Programm damit und möchten, dass es uns sagt, mit welcher Wahrscheinlichkeit das jetzt eine böswillige Absicht oder vielleicht ein Hackerangriff ist oder einfach nur normales Verhalten am Computer.
Du hast da vorhin gesagt, ihr habt auf euren Servern bei dem Kunden Agenten, die euch Informationen schicken. Ja, jetzt stelle ich mir vor, es ist eine große Bank und ihr habt auch noch sehr viele kleinere Kunden. Ja. Das müssen ja sehr, sehr, sehr viele Daten sein, die da immer kommen und Informationen liegen. Und dann hast du gesagt, die Analysten, so wie du, ihr schaut euch die Logfiles an. Das ist ja Wahnsinn, diese ganzen Datenmengen und ihr schaut euch das manuell an. Also ist verständlich, dass ihr versucht, hier ein Programm zu entwickeln, mit dem ihr dann quasi das nicht mehr manuell machen müsst, wenn ich das verstehe. Aber das scheint, oder habe ich das, vielleicht habe ich es falsch verstanden, das ist noch nicht fertig, diese KI, die ihr da entwickelt. Daran arbeitet ihr gerade, oder wie ist das?
Also grundsätzlich ist es so, die Daten, die wir bekommen, bewegen sich im Terabyte-Bereich pro Tag. Aber das muss man nicht alles ansehen, sondern ich habe noch vorher gesagt, wir haben ein System, das das sozusagen alles in einen sogenannten Data Lake schmeißt. Nur wir stellen Fragen hinein, also wir machen Queries in den Data Lake hinein und nur die Antworten, die rauskommen, wenn das System denkt, es ist etwas passiert, das ist, was man dann am Ende des Tages ansieht. Also wir müssen uns nicht die gesamte Menge anschauen, sondern da geht schon ein Filter mal drüber, sage ich jetzt mal. Und zu der KI, die kommt dann quasi auf diesen gefilterten Content schon drauf. Die sind wir jetzt gerade dabei, also der MVP, das steht. Also wir haben quasi so das minimale funktionierende System, das wir jetzt in den nächsten Tagen deployen werden. Und dann schauen wir einfach mal, wie es läuft und müssen natürlich auch verfolgen, ob wir zufrieden sind mit dem Outcome, weil KI ist, es gibt keine hundertprozentige Genauigkeit bei diesen Dingen. Ja, man muss immer schauen, wie viel Fehler kann ich zulassen und an welchen Enden bin ich bereit, Kompromisse zu machen.
Du hast gesagt, der MVP ist jetzt zum Rollout bereit. Also das ist das Minimal Viable Product für die Leute, die diesen Begriff nicht kennen. Das bedeutet, es ist jetzt so weit entwickelt, dass man zum ersten Mal das laufen lassen kann, aber es ist noch nicht fertig entwickelt. Was ist denn der Vorteil, wenn man jetzt Data Science und KI auf solche Daten anwendet? Was versprecht ihr euch
Ja.
davon?
Also grundsätzlich möchte man ja den Menschen entlasten, Dinge zu tun, die eine Maschine auch erledigen könnte. Ja, wenn ich mit dem Taschenrechner etwas schneller rechnen kann als im Kopf, mache ich das und benutze meine Ressourcen für eine andere Aufgabe. Technologie hilft ja eigentlich genau diese Aufgaben für uns schneller oder einfacher zu machen. Also wir wollen quasi dem Analysten mehr Zeit geben, andere Dinge zu machen, die von einer KI nicht gemacht werden können. Man muss halt auch sagen, in Zukunft, wir haben ja einen Engpass an Fachkräften in der Security und da muss man halt schauen, wo man effizient arbeiten kann. Und wenn KI-Programme dann unterstützen können, ist das natürlich eine super Gelegenheit, auch dem Fachkräftemangel ein bisschen entgegenzuwirken.
Ich finde das ganz wichtig, dass du das gesagt hast, ja, weil es gibt ja sehr viel Diskussionen über KI momentan, eigentlich über LLMs, ja. Man muss ja sagen, KI ist ja ein weites Feld und die meisten schränken es momentan sehr auf diese ganze Large Language Model Geschichte ein, weil das ist, was in den Medien halt gezeigt wird. Aber eigentlich ist es wichtig zu betonen, dass diese Systeme, die teilweise sehr negativ diskutiert werden, ja eigentlich dafür da sein sollen, dass sie uns Arbeit abnehmen. Und zwar repetitive Arbeit, die eigentlich unsere Zeit füllt, während wir gerne was Intelligenteres machen wollen würden. Ja, das heißt, das KI kann durchaus auch etwas sein, was uns das Leben erleichtert. Und gerade im Cybersecurity-Bereich, glaube ich, gibt es ganz viele Anwendungen, die Systeme sicherer machen, uns aber entlasten und uns Zeit geben, uns um andere Dinge zu kümmern.
Ja, ich finde es sehr spannend, dass du das mit den Large Language Models ansprichst, weil tatsächlich auch das implementieren wir in dem Security Operations Center. Wir haben in der Bank zum Beispiel unser eigenes ChatGPT. Und was ein Large Language Model zum Beispiel beitragen kann, ist, so wie für mich, die ja vor einem Jahr neu in diese Rolle geschlüpft ist, im Security Operations Center und diesen ganzen Security Background nicht hatte, man kann sich Wissen halt sehr viel schneller aneignen, weil es wie eine Suchmaschine auf, also manche, nicht alle, aber wenn man es richtig verwendet, ist es wie eine Suchmaschine auf Steroids und man lernt halt viel schneller. Und ich habe sehr, sehr lange auch Large Language Models benutzt, um mir einfach den Fachjargon anzueignen, weil es gibt einfach viele Fachausdrücke, die ich nicht kannte oder die einfach in meiner Branche früher anders, also genau die gleiche Abkürzung mit einer anderen Bedeutung hatten. Wenn man es richtig benutzt, gibt es ja schon auch für die Analysten eine Effizienzsteigerung in dem, was sie machen wollen, wenn es zum Beispiel eine neue Aufgabe ist oder sie noch nicht so vertieft sind in der Expertise, die sie machen möchten. Ja.
Auch ein paar ganz, ganz spannende und wichtige Punkte, über die du gerade gesprochen hast. Du hast gesagt, ihr habt so euer eigenes ChatGPT. Und ich glaube, den meisten Leuten ist gar nicht so bewusst, dass man als Unternehmen sein eigenes Modell haben kann, das man selbst trainiert hat und das gar nicht das ChatGPT ist, das wir da über den Webbrowser oder über die App verwenden. Ja. Was natürlich auch ein Sicherheitsaspekt ist, ja, dass eben Unternehmen ihre eigenen Modelle haben können. Und auch das, was du gesagt hast darüber, dass du ChatGPT verwendest, um dir Informationen anzueignen, ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Ganz viele Leute fragen mich, naja, aber was für tägliche Anwendungen siehst du denn für so Large Language Models? Ja, und ich bin auch jemand, der mittlerweile diese Modelle verwendet, um mir Wissen anzueignen, schneller, als ich es kann. Natürlich kann ich auf Google gehen und was suchen, aber Google wird mir 100.000 Ergebnisse geben, die ich erstmal alle anschauen muss, um zu verstehen, ob das jetzt Sinn macht in meinem Kontext oder nicht, während das Large Language Model quasi das vorfiltert, das in eine Form bringt, die mir hilft, dann kann ich mir Wissen aneignen und ich kann das dann immer noch vertiefen mit den entsprechenden Quellen. Aber einfach zu sehen, dass eben KI jetzt, egal ob es jetzt in dem Bereich Machine Learning ist oder im Bereich Large Language Models, ja, oder an der Schnittstelle von beiden, hat unterschiedliche Anwendungsbereiche, ja, für die ich die verwenden kann. Und alle haben die Möglichkeit, unser Leben leichter zu machen. Weil auch ich bin jemand, der sehr viel darüber spricht, dass diese Modelle und die Anwendung sehr gut überlegt werden muss und kontrolliert. Und wir wissen ja Bias in AI und so weiter. Aber ich finde, was teilweise ein bisschen zu kurz kommt, gerade im europäischen Raum, ist die Tatsache, dass wir so tolle Sachen auch machen können mit diesen Modellen. Ne? Also danke dafür.
Teilweise benutzen wir sie auch schon, ohne sie zu wissen. Es wurde nur erst jetzt durch die Large Language Models so gehypt. Viel
Genau.
KI ist schon in Wahrheit integriert in Standardprozesse, gerade in den Banken, wenn es darum geht, man benutzt eine Visa-Karte zum Beispiel und plötzlich du bist in Europa und plötzlich wird in Singapur Geld abgehoben. Ja? Dann merkt ein Algorithmus, dass da etwas nicht stimmt. Und die melden sich oder sperren die Karte, was auch immer. Also das sind alles Dinge, die sind schon integriert. Wir haben uns halt nur dran gewöhnt. Da gab es unlängst einen ganz tollen Talk. Es ist immer alles so AI und Magic, bis es dann einfach im Alltag integriert ist. Dann ist es plötzlich nur noch Software, ja. Dann
Ja.
haben wir uns schon dran gewöhnt. Dann ist es gar nicht mehr so besonders, ja.
Ja, den Talk habe ich auch gesehen und das ist so richtig, ja. Wenn eine neue Technologie auf den Markt kommt, dann reden alle über diese Technologie und es ist was ganz Besonderes und alle nennen es beim Namen und irgendwann verschwindet es im Hintergrund, weil wir uns einfach dran gewöhnt haben. Und viele, wie du richtig sagst, Anwendungen von KI sind schon lange im Hintergrund verschwunden. Selbst auch so Social Media Algorithmen sind ja auch nichts anderes im Endeffekt, ja, als eine Ausprägungsform von KI. Was macht dir denn besonders viel Spaß an deinem Job, Jacqueline?
Also ich mag es irrsinnig gerne, in einem internationalen Team zu arbeiten. Ich konnte die halben Namen habe ich hier noch nie gehört. Ja. Und also das ist wirklich international. Ich musste mir Eselsbrücken bauen, damit ich mir die Namen merken konnte. Und das ist so schön, weil einfach jeder seine anderen Geschichten hat und einfach eine eigene Persönlichkeit hat. Und dann zusammenzuarbeiten, das genieße ich wirklich sehr. Was mir auch gut gefällt, ist, dass hier wirklich viel persönlicher Austausch ist. Ja. Also diese Kaffeepausen gehen auch meistens alle gemeinsam Mittagessen. Es ist total viel Menschliches in dieser Konstellation, in diesem Team, wo man sich einfach willkommen fühlt. Ja. Und das gefällt mir an der persönlichen Komponente sehr gut. Und technisch ist man einfach am Zahn der Zeit und macht die neuesten Dinge. Und ich habe das Riesenglück, in einer Atmosphäre zu arbeiten, wo auch Fehler geduldet werden. Ja, also es geht nicht darum, alles perfekt zu machen, sondern einfach mal Anfangen, klein anfangen und einen Schritt nach dem anderen, das wird auch wirklich gut unterstützt. Also es gibt da jetzt niemanden, der steht und wartet, bis man den nächsten Fehler macht, sondern es ist ein sehr angenehmes Umfeld zum Wachsen, weil jeder sagt, KI ist relativ gesehen jetzt mit anderen Technologien eher was Neueres. Und Experten, also richtige Experten, die, weiß ich nicht, diese 10, 15 Jahre Erfahrung haben, davon gibt es nicht sehr viele. Und es dauert einfach, bis man reinkommt. Und am besten, indem man sich die Hände schmutzig macht und probiert. Und das ist genau, was wir jetzt machen und was mir Spaß macht.
Du hast da auch jetzt was angesprochen, was mir auch am Herzen liegt. Und zwar ist das die Tatsache, dass wir am Anfang stehen von diesem Einsatz von KI im täglichen Leben. Nicht am Anfang unbedingt von der KI, die wir wissen, das ist hat eine lange Historie, aber von diesem dauernden Einsatz in allen Bereichen unseres Lebens. Und dass das halt auch eine Tür aufmacht, sich jetzt damit zu beschäftigen und quasi zum Experten zu wachsen. Ist das etwas, was du auch nach draußen trägst zu anderen Frauen, von die du dazu animierst, sich dann mit dem Thema zu beschäftigen?
Grundsätzlich ja, ich bemühe mich das sehr zur jungen Generation, also das kann meine Nichte sein, das ist mein eigener Sohn oder seine Schulfreunde, aber auch junge Damen Anfang 20. Ich will einfach zeigen, dass diese technische Branche Frauen wirklich die Möglichkeit bietet, einen Job zu haben, wo sie adäquat bezahlt werden, Anerkennung bekommen und Spaß haben auch können. Und es ist familientauglich, ja. Also wenn ich die Möglichkeit habe, dann erzähle ich auch sehr gern über meinen Job und warum ich ihn gern mache und freue mich dann immer wieder, wenn tatsächlich der eine oder andere Dame oder junges Mädchen dann dieses Funkeln in den Augen bekommt und sich denkt, schaue ich mir auch mal an. Ich hatte es überhaupt nicht am Schirm gehabt, aber eigentlich klingt's cool. Und so trage ich dann immer gerne die Message nach außen hin.
Das ist super und ich hoffe auch sehr, dass möglichst viele junge Frauen, Mädchen und auch junge Männer ein Funkeln in den Augen bekommen, wenn sie hören, was man denn zum Beispiel in der Cyber Defense mit KI machen kann. Also ich finde es ganz wichtig, dass sich viele Menschen damit beschäftigen. Und deswegen ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir darüber zu sprechen. Es hat mich wieder mal sehr gefreut. Bis zum nächsten Mal.
Gerne, Dankeschön.